Healthcare Pioneers, der Interview-Podcast zu Medizin, Forschung und Technik aus Mittelhessen.
Krebspatienten in Hessen können auf die bestmögliche medizinische Versorgung vertrauen. Die Stiftung Deutsche Krebshilfe hat das Universitäre Zentrum für Tumorerkrankung Frankfurt-Marburg, kurz UCT, als onkologisches Spitzenzentrum ausgezeichnet. Damit bescheinigt sie dem Comprehensive Cancer Center Konsortium, des Universitätsklinikum Frankfurt, des Krankenhaus Nordwest und des Universitätsklinikum Marburg eine führende Rolle in der Krebsforschung und den beteiligten Ärzten und Wissenschaftlern Strukturen und Qualitätsstandards auf höchstem medizinischen Niveau. Wir begrüßen heute Professor Dr. Christian Pranz, Direktor des UCT Frankfurt-Marburg und Direktor des UCT Frankfurt, sowie sein Stellvertreter Professor Dr. Thomas Wündisch, Direktor des CCC Marburg. Die beiden geben uns einen Einblick in die Organisation eines onkologischen Spitzenzentrums in Tumorboards und klinischen Studien. Und sie zeigen uns, wie Patientinnen und Patienten von diesen Kooperationen profitieren. Herzlich willkommen bei uns im virtuellen Studio.
Ganz herzlichen Dank.
Lassen Sie uns doch erstmal auf Ihr Kerngebiet schauen. Sie beide sind Tumorspezialisten, Krebsmediziner. Da hat sich ja doch in den letzten Jahrzehnten viel getan. Schlagwort personalisierte Medizin fällt da auch oft. Wie unterscheidet sich denn die heutige Tumortherapie von der Krebsmedizin vor 20 oder 30 Jahren?
Vor 30 Jahren standen eigentlich drei Optionen zur Verfügung. Das waren die Chemotherapie, die Strahlentherapie und die Operation. Und in den letzten 30 Jahren hat man halt sehr, sehr viel über die Tumoren, über den Tumor gelernt, über die genetische Information, die im Tumor steckt, auch wie das Immunsystem den Tumor kontrolliert. Und diese Informationen sind über die Diagnostik zugänglich. Und es gibt zielgerichtete Therapien, die in den Stoffwechsel der Tumorzelle direkt eingreifen. Es gibt Immuntherapien und es gibt vor allem Erkenntnisse, dass sich die Kombination dieser ganzen Therapieformen, also der drei althergebrachten, die immer noch sehr wichtig sind, und der neuen Therapien, dass gerade die Kombination sehr wirksam ist, und das sind die großen Änderungen. Und es ist viel mehr eine, sag mal, Therapie aus verschiedenen Komponenten geworden, als es das noch vor vielen, vielen Jahren war. Christian, willst du vielleicht was ergänzen?
Ja, dadurch sind natürlich die Behandlungen sehr viel komplexer geworden. Und das erfordert das Zusammenspiel von viel mehr Experten. Wir werden ja nachher nochmal über die Besonderheiten eines Krebszentrums wie das UCT Frankfurt-Marburg sprechen. Aber das erklärt sich allein schon durch die Komplexität der Behandlungsformen, die wir heute anwenden. Heute müssen Chirurgen sehr viel mehr wissen über Chemotherapie und Strahlentherapie, Strahlentherapeuten sehr viel mehr über Operation und Medikamente, und Onkologen, wie wir es sind, viel mehr über andere Behandlungsformen. Und diese ganzen Informationen zu integrieren, das dann für den einzelnen Patienten zu organisieren, ist eine große Herausforderung, der wir uns gerne widmen.
Also die Onkologie heute ist ein viel, viel breiteres Fachgebiet, als es vielleicht früher mal war, wenn ich das richtig verstanden habe. Und da ist dann eben auch der Zusammenschluss verschiedener Disziplinen zwingend notwendig. Was bedeutet denn die maßgeschneiderte Therapie für die Patienten?
Also für Patienten bedeutet das, dass sie, wenn das für sie in Frage kommt, dass es Medikamente sind, die sehr wirksam sind, weil sie sehr genau die Achillesferse, wie wir manchmal sagen, des Tumors erkennen und diese Achillesferse ausnutzen. Zweitens, dass damit weniger Nebenwirkungen einhergehen, weil eine maßgeschneiderte Therapie besonders wirksam ist auf dem Tumor und normales, nicht erkranktes Gewebe verschont. Und was dabei aber vergessen wird, ist, dass es gleichzeitig auch nicht unbedingt Heilung bedeutet. Viele dieser maßgeschneiderten Therapien ermöglichen ein viel besseres und viel längeres Leben, aber Tumoren lernen auch, mit solchen maßgeschneiderten Behandlungen umzugehen, entwickeln Resistenzen, und so können diese Medikamente über die Zeit auch weniger wirksam sein und ihre Wirksamkeit verlieren. Also viel erreicht, aber noch viel weitere Entwicklung vor uns.
Es gibt eben nicht nur einen Lungenkrebs zum Beispiel oder einen Prostatakrebs, sondern viele, viele Untergruppen. Und eigentlich ist wie es auch, wenn man jetzt so die Menschen als Ganzes ansieht, also jeder Krebs ist eigentlich ein kleines Individuum mit einer eigenen genetischen Information, die man wiederum in Gruppen einteilt. Und wir lernen eben, und das hat eben die Therapie komplex gemacht, immer wieder diese Gruppen genauer zu definieren, und desto individualisierter wird die Therapie eben gestaltet. Aber also Krebs ist nicht gleich Krebs, das ist ganz klar. Und auch Lungenkrebs, um bei dem Beispiel zu bleiben, ist nicht gleich Lungenkrebs. Und da versuchen wir eben möglichst viel Informationen zusammenzutragen und dann die einzelnen Krebse in bestimmte Gruppen einzuteilen und dann die entsprechenden Therapien, für die es eben Evidenz gibt und Daten, den Patienten anzubieten.
Wieso fördert denn die Deutsche Krebshilfe sogenannte Comprehensive Cancer Center wie das OCT?
Also Comprehensive Cancer Center sind eine Organisationsform, die ursprünglich vor fast 50 Jahren in den USA entwickelt wurden und sich in den letzten 20 Jahren auch in Deutschland durchgesetzt haben. Und die Beweggründe für die Deutsche Krebshilfe, das zu fördern, waren mehrere. Das eine ist, dass durch die starke interdisziplinäre Zusammenarbeit verschiedener Fachdisziplinen es einen gemeinsamen Organisationsrahmen geben muss, wie man die Behandlung, die Krankenversorgung, die Krebsbehandlung möglichst effizient gestaltet. Und Comprehensive Cancer Center sind im Grunde ein interdisziplinärer Zusammenschluss all derjenigen, die sich tagtäglich mit Krebspatienten beschäftigen. Also die interdisziplinäre Krankenversorgung ist ein wichtiger Beweggrund gewesen, die zu verbessern. Zweiter ist, dass die patientennahe Forschung und auch die klinische Forschung, sprich klinische Studien, eine immer wichtige Rolle in der akademischen Medizin spielen und auch für die Entwicklung der Onkologie ganz entscheidend sind, damit Patienten in den Genuss der Medikamente von morgen kommen. Und das organisiert man am besten innerhalb eines solchen interdisziplinären Zentrums, damit die Expertisen aus den unterschiedlichen Bereichen sinnvoll miteinander vernetzt werden. Ein dritter Beweggrund ist, dass Universitätskliniker ja auch Ausbildungszentren sind. Und da werden Medizinstudentinnen und Medizinstudenten ausgebildet, aber auch Pflegende und andere Berufsgruppen. Und die Aus-, Fort- und Weiterbildung will ja auch organisiert sein, damit man die nächste Generation von Krebsexperten heranziehen kann und ausbilden kann, damit sie den Herausforderungen der Zukunft dafür gewappnet sind. Und das ist eben auch ein wichtiger Beweggrund, warum man ein CC, ein Comprehensive Cancer Center benötigt. Und vierter Beweggrund ist im Grunde die regionale Vernetzung. Solche Zentren sind ja nicht auf der grünen Wiese gebaut, sondern sind ja eng vernetzt mit niedergelassenen Onkologen, mit anderen Krankenhäusern. Und das muss man auch organisieren und miteinander verknüpfen. Und auch dafür sind Comprehensive Cancer Center ein wichtiger Motor der Zusammenarbeit. Und diese vier Gründe sind im Grunde die Maschinerie, die notwendig ist und die auch die Deutsche Krebshilfe gerne voranbringen will. Und deswegen fördert sie solche Zentren. Genau, alle 14 von der Deutschen Krebshilfe geförderten CCCs, Comprehensive Cancer Center, sind wiederum vernetzt in dem sogenannten CCC-Netzwerk, weil natürlich viele Herausforderungen, mit denen wir es zu tun haben, die gleichen Herausforderungen in Berlin, Hamburg, Heidelberg und München sind. Und so können wir gut voneinander lernen, so lernen andere von besonderen Highlights hier in Frankfurt und Marburg. Und wir profitieren aber auch von bestimmten Entwicklungen aus Berlin, Hamburg oder München.
Und wieso gerade Frankfurt und Marburg?
Ja, also warum Frankfurt und Marburg? Frankfurt ist ja schon seit 2010, also gefördert als Spitzenzentrum, und die Krebshilfe hat gesehen, um, sagen wir, noch eine umfassendere und auch in die Region reichende Versorgung anbieten zu können, ist es klug, sogenannte CCC-Konsortien anzubieten. Das heißt, dass sich auch zwei Universitätskliniker zusammen bewerben können. Und dann haben wir das also evaluiert und beschlossen und waren sehr froh, dass uns Frankfurt auch auf dem Weg mitgenommen hat, uns 2019 gemeinsam zu bewerben. Man muss sich das so vorstellen, dass das schon so eine kompetitive Bewerbung ist. Das heißt, da sind Krebsspezialisten, die einen dann beurteilen. Das ist ein langer Antrag, viele hundert Seiten, viele, viele Zahlen, die man da abliefern muss. Und dann gibt es eben eine Begehung, eine Begutachtung durch internationale Experten, die aus USA kommen, aus Schweden, aus England, aus Frankreich, wenn ich es jetzt richtig zusammensehe, die sich das dann vor Ort anschauen, die Zahlen anschauen und dann der Krebshilfe eben empfehlen, das ist jetzt ein Konsortium, was förderungswürdig ist. Und da hatten Christian Brandt und ich uns auch sehr gut kennengelernt in dieser Zeit und waren dann sehr froh. Das war ja auch eine Sache, die dann am Schluss zu Covid-Zeiten sozusagen organisiert werden musste, dass die Krebshilfe dann zusammen mit dem internationalen Expertenpanel entschieden hat, uns als Konsortium zu fördern. Ziel ist es halt, diese Kompetenz innerhalb eines Bundeslandes oder in die Fläche auszurollen. Das geht natürlich einfacher. Wir haben unsere Kooperationspartner und Kernkompetenzen. Frankfurt hat die, wenn man das miteinander vernetzt, entsteht da noch ein stärkeres Zentrum. So möchte ich es mal ausdrücken. Und wir sind auch in engem Kontakt mit unserem Schwesterstandort in Gießen, die auch zum Beispiel im Bereich der Lunge sehr, sehr exzellent und gut sind und wollen das auch weiterentwickeln.
Was bedeutet denn das UCT für die Ärzte und Forscher, also nicht nur innerhalb des UCT, sondern eben auch in kooperierenden Krankenhäusern und Praxen in der Region?
Also das UCT Frankfurt-Marburg hat eine wichtige Koordinationsfunktion innerhalb Hessens. Es ist eines, die beiden Häuser Marburg und Frankfurt sind auch sogenannte koordinierende Krankenhäuser in einer Versorgungsstruktur, die nennt sich das Hessische Onkologiekonzept. Und dort bieten wir unter anderem abgestimmte Leitlinien an, die mit den ganzen anderen Experten an anderen Krankenhäusern auch konsentiert werden. Denn es ist aus Patientensicht ja nicht nachvollziehbar, warum ein Patient aus Nordhessen anders behandelt wird als einer aus Mittel- oder Südhessen. Und da ist es ganz elementar wichtig, dass man sich da abstimmt. So wollen wir das gerne in Hessen machen. Das ist, fußt natürlich auch auf internationalen Leitlinien und auch nationalen Leitlinien. Aber das sozusagen gemeinsam einen Konsens auch für Hessen herzustellen, ist eine der wichtigen Aufgaben, die wir hier haben. Das zweite ist, dass natürlich im Bereich von klinischen Studien es die Möglichkeit bietet, Patienten, für die es vielleicht sonst keine Standardtherapie gibt, weil sie nicht verfügbar ist, die Teilnahme an klinischen Studien zu ermöglichen und so in den Genuss von Behandlungsformen zu kommen, die sonst nicht zugänglich wären. Und daneben gibt es auch gemeinsame Initiativen im Bereich der personalisierten Onkologie. Zwei möchte ich kurz nennen. Eines nennt sich das Nationale Netzwerk Genomische Medizin, das sich sehr stark auf die molekularen Therapien von Lungenkrebspatienten spezialisiert, an dem wir eben gemeinsam teilnehmen. Und im Übrigen auch unsere Partner aus Gießen. Und ein zweites, noch recht junges Netzwerk ist das DNPM. Da steht für Deutsches Netzwerk Personalisierte Medizin. Und das versucht, die Errungenschaften der genetischen Analyse sehr breit für Patienten verfügbar zu machen. Und das ist eine Herkulesaufgabe und weil wir die in Frankfurt und Marburg alleine nicht gestemmt kriegen würden und kein anderer Standort sie alleine gestemmt kriegen würde, haben wir uns da mit den 14 anderen Standorten oder den 13 anderen Standorten, 14 sind wir ja insgesamt, zusammengetan, um dieses wirklich nach vorne zu bringen und haben da in den letzten 12 Monaten schon große Fortschritte machen können und werden da die nächsten Jahre ganz, ganz eng gemeinsam zusammenarbeiten, um die personalisierte Onkologie in klinische Studien, in der Versorgungsrealität noch besser zu verankern.
Und wenn man miteinander spricht und sich austauscht, und das machen wir auch in standardübergreifenden Tumorboards, da kommen wir vielleicht auch nochmal extra drauf, was das genau ist. Aber es gibt bestimmte Therapieformen, sage ich mal, zelluläre Therapien, recht komplex im Rahmen von Studien, die gibt es jetzt in Anführungszeichen nur in Frankfurt. Da sind wir dann auch, sagen wir Patienten, sie können sich oder organisieren, dass sie sich dort vorstellen können. In Marburg gibt es das Partikelzentrum, was für bestimmte Tumoren sozusagen eine gute Modalität der Strahlentherapie anbietet. Und so gibt es zum Beispiel, was die Partikel angeht, eine Konferenz jede Woche, in der die Kollegen aus Frankfurt und Marburg sich austauschen und die Patienten eben vorgestellt werden. Und wir haben ja ganz am Anfang besprochen, dass die Tumore immer komplexer und komplexer werden. Und es ist immer, also als ich angefangen habe, war das so, konnte man das so auf wenigen, sage ich mal, 100 Seiten darstellen. Jetzt sind es mehrere tausend Seiten. Und wir sind froh, wenn wir wissen, da ist jemand, der sich besonders gut bei dieser seltenen Entität auskennt, und nehmen dann auch, können direkt den Kontakt organisieren, Kontakt aufnehmen, und um den Patienten dann, egal wo er jetzt sozusagen die Pforte des UCT Frankfurt Marburgs überschritten hat, oder einer der kooperierenden Krankenhäuser oder Kliniken, dass diese Therapie zugänglich gemacht werden kann, so auch als kleine Ergänzung.
Erklären Sie ruhig gerne gleich den Begriff des Tumorboards.
Also Tumorboards, also um mal eine Größenordnung zu nennen, am UCT Frankfurt Marburg sind im Jahr 2021, wir haben es mal frisch ausgewertet, sind über 20.000 Tumorboard-Empfehlungen ausgesprochen worden, was ja schon eine hohe Anzahl ist. Was heißt das? Also ein Patient wird von einem Arzt, der den Patient kennt, der die Anamnese gemacht hat, der die Befunde hat, wird zusammengetragen und wird dann im Tumorboard von der Ärztin oder dem Arzt wird der Patient vorgestellt. Wer sitzt in dem Tumorboard? Das sind Spezialisten aus allen Gebieten, die für diese Art von Tumor, die beteiligt sind, also spezialisierte Chirurgen, Strahlentherapeuten, ganz wichtig aber auch der Pathologe, ne, der Molekularpathologe, der Humangenetiker, Vertreter der Palliativmedizin, Vertreter der Psychoonkologie, und dann wird versucht, für den Patienten im Konsens eine Therapieempfehlung abzugeben. Und das hat viele Aspekte. Es hat den Aspekt des Tumors, es hat den Aspekt des Patienten in seiner Lebenssituation. Und so muss man sich das vorstellen. Es gibt eine konzentrierte Empfehlung für den Patienten, die dann dem Patienten kommuniziert wird, der das letztlich zusammen mit dem Arzt, mit dem er das bespricht, oder der Ärztin entscheidet.
Gibt es für jeden Patienten ein Tumorboard?
Also wir versuchen, jeder Patient, bei dem eine Primärdiagnose gestellt wird, bei dem es, das gibt es bei Tumoren auch immer wieder und häufig, ein Rezidiv auftritt, oder wo es Ereignisse gibt, die jetzt die Behandlung komplexer machen, oder wo sich der Arzt, der den Teil der Behandlung durchführt, nicht ganz sicher ist, was mache ich jetzt, möchte es nochmal abstimmen. Und also auch ein Patient wird im Laufe seiner Krankengeschichte mehrfach auf dem Tumorboard vorgestellt. Wir haben viele Patienten, heute Morgen hatten wir Tumorboard, also der wurde, Erstdiagnose eines Tumors war in 2018, da wurde die Primärtherapie beschlossen, dann kam der Tumor wieder, konnte geheilt werden, dann hat er einen Zweittumor entwickelt, und das sind immer wieder andere, und es gibt auch viele verschiedene Tumorboards, das ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen, also wir haben jetzt nicht nur ein großes Board, was, das würde den Rahmen sprengen, wenn Sie hochrechnen, da sitzen ja oft 10, 20 Ärzte und Ärztinnen, und dann 20.000 Beschlüsse, also es gibt, man kann sich, gibt, also bei uns gibt es glaube ich 14 oder 15, je nachdem wie man es rechnet, verschiedene Tumorboards, und in Frankfurt glaube ich fast 20, und dann haben wir auch Tumorboards, die wir für besonders komplexe Fälle standardübergreifend machen per Videokonferenz, also ein sogenanntes gemeinsames molekulares Tumorboard, und diese Dinge spielen da eine Rolle.
Vielleicht kann ich nochmal kurz ergänzen, das molekulare Tumorboard ist an der jüngsten Ergänzung unserer verschiedenen wöchentlichen Tumorboards. Und bei dem molekularen Tumorboard steht eben im Vordergrund die genetische Beschaffenheit des Tumors. Und eine solche umfangreiche Diagnostik wird bei Patientinnen und Patienten gemacht, die meistens fortgeschrittene Tumorerkrankungen haben, für die keine oder nur noch wenige Standardtherapiemöglichkeiten zur Verfügung stehen. Und dann stellt man ganz viele verschiedene Veränderungen an der Erbsubstanz, am Erbmaterial des Patienten fest. Und die müssen dann aufwendig bewertet werden und man taucht dann ab in die Literatur und durchsucht Datenbanken und versucht herauszufinden, was bedeuten diese Veränderungen. Und da kann dann eine Empfehlung beispielsweise eines solchen molekularen Tumorboards sein, dass ein Medikament, das eigentlich zugelassen ist für die Behandlung des Brustkrebses beispielsweise, vielleicht eine Wirksamkeit haben kann bei einem Patienten oder einer Patientin mit einem Hirntumor, weil sie eine ähnliche Beschaffenheit haben. Und die Empfehlung einer solchen Tumorkonferenz ist deswegen von großer Wichtigkeit, um alle diese Informationen aus den unterschiedlichen Ecken zusammenzutragen. Also auch da sitzen dann Onkologen zusammen mit Pathologen, zusammen mit verschiedenen Fachdisziplinen und tragen all ihr Wissen bei. Und dann wird auch dort eine Empfehlung ausgesprochen. Und wenn es kein zugelassenes Medikament ist, muss man dann eben sehen, ob es vielleicht eine klinische Studie gibt, die für diesen Patienten passt. Oder aber man muss an die Krankenkasse herantreten, ob dieses Medikament eventuell doch bezahlt wird für diesen Patienten. Und auch das ist etwas, an dem, weil es per Videokonferenz stattfindet, an dem zunehmend auch niedergelassene Kolleginnen und Kollegen und auch andere Krankenhäuser teilnehmen. Weil vor dieser Frage, was mache ich jetzt mit einem Patienten, für den wenig Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, steht man ja mal und sucht danach dem letzten Strohhalm.
Soweit ich das im Kopf habe, profitieren ja auch die Patienten vom Einschluss in klinischen Studien oder erwiesenermaßen verlängert sich auch ihre Lebensdauer. Vielleicht können Sie noch mal erklären, wie die Patienten tatsächlich von den klinischen Studien profitieren, also den positiven Aspekt einer klinischen Studie herausarbeiten, weniger dieses Versuchskaninchen, was ja oft in den Köpfen herumgeistert. Ja.
Genau. Also die Teilnahme an einer klinischen Studie ist grundsätzlich erstmal freiwillig. Patienten werden klinische Studien angeboten, diese klinischen Studien, bevor sie überhaupt so weit kommen, dass sie angeboten werden können, durchlaufen einen sehr komplizierten Prozess, dass eine Ethikkommission das bewertet und sagt, ja, das ist eine vernünftige klinische Studie, hier besteht die Aussicht, dass Patienten von den Erkenntnissen und auch von dieser Behandlung profitieren. Und wenn diese Studien diesen Prozess durchlaufen haben, dann können sie in Frankfurt und auch in Marburg Patientinnen und Patienten angeboten werden. Beide Standorte sind sehr ausgewiesen, was die Durchführung von klinischen Studien angeht. Und haben somit mehrere hundert verschiedene klinische Studien für verschiedene Tumorerkrankungen. Das können Studien sein, die in der Prävention eine Rolle spielen. Es können Studien sein für chirurgische Eingriffe. Es können Studien sein für strahlentherapeutische Verfahren. Es können Studien sein für neue Medikamente. Und um bei Letzterem zu bleiben, Patienten, die heute behandelt werden, profitieren ja letztlich von den Erkenntnissen von klinischen Studien der vergangenen 5 oder 10 Jahre oder noch länger. Und demzufolge, weil wir eine forschende Einrichtung sind, versuchen wir, den Erkenntnisgewinn immer weiter zu entwickeln und glauben fest daran, dass es ganz wichtig ist, Patienten in sinnvolle, auch ethisch gut begründete klinische Studien einzubringen und sie Patienten anzubieten. Und das ist dann letztlich ein wichtiger Baustein in der Entwicklung der Behandlungsmöglichkeiten von morgen.
Ja, da kann man vielleicht dazu ergänzen. Also in Frankfurt wird das begonnen. Wir haben ein gemeinsames Studienregister, wo wir genau nachsehen können, welche Studie läuft in Frankfurt, welche läuft in Marburg. Da gibt es natürlich auch noch übergeordnete Register, aber das hilft hier in der Region gut, dem Patienten zu sagen, diese Studie gibt es eben in Frankfurt zum Beispiel. Und Größenordnung ist auch, dass wir, es gibt ja so Therapiestudien, also interventionelle Studien, die der Professor Brandt gerade erwähnt hatte, wo also eine Therapieform mit einer neuen, eventuell mindestens genauso guten, wahrscheinlich sogar besseren Therapie verglichen wird, so möchte ich es einmal ausdrücken. Dann gibt es Studien, wo eben diese genetischen Untersuchungen, da hat man eine neue Veränderung entdeckt, man schaut, was hat die für einen Zusammenhang mit der Therapie, was hat die für einen Einfluss auf die Therapie, wie beeinflusst die das Outcome. Also es gibt, und um eine Größenordnung zu nennen, wir haben das mal zusammengerechnet, also pro Jahr schließen wir in Frankfurt und Marburg circa 2000 Patienten in diese unterschiedlichen Studien ein. Und was ich auch sehr interessant finde, in den letzten Jahren hat sich das eigentlich verändert. Also dieses Versuchskaninchen, was Sie gerade in Ihrer Frage ansprachen, das, da gab es doch auch jetzt, muss man sagen, durch die Pandemie doch, da sind wir auch sehr, in dem Falle sehr glücklich drüber, so ein ganz anderes Verständnis, was klinische Studien angeht. Also es gibt da so eine Awareness. Studie, wenn ich in eine Studie gehe, profitiere ich wahrscheinlich davon. Oder ich trage auch dazu bei, dass die Patienten, wie vorhin schon erwähnt, später profitieren. Also das ist eigentlich die Nachfrage jetzt oft von den Patienten, ist, gibt es denn keine Studie, wo ich reinpasse? Das finden wir sehr schön. Also das ist noch ganz anders als vor vielen Jahren. So empfinde ich das im Alltag zumindest. Der Patient hat sich selber schon informiert. Diese Register sind ja auch öffentlich zugänglich und Nachfrage nach Studien ist, die steigt, und über diese Nachfrage sind wir auch sehr dankbar und froh.
Also ein ganz transparentes Verfahren, nicht? Jeder kann sich anschauen, welche klinischen Studien sind hier momentan offen. Die wichtigsten Einschlusskriterien sind da erwähnt. Die Ansprechpartner mit Kontaktinformationen sind da erwähnt. Und auch wenn Sie jetzt primär für Ärztinnen und Ärzte aufbereitet sind, ist das ein sehr offenes, eine sehr offene Herangehensweise, weil klinische Studien eher ein Gewinn sind, als dass sie etwas wären, vor was wir verstecken müssten.
Also ich muss nicht warten, bis ich von Ihnen für eine Studie ausgewählt werde, sondern ich kann tatsächlich aktiv an das Konsortium herantreten und oder das CCC herantreten und mich bei Ihnen melden. Mit Studienregister sind wir eigentlich schon beim Thema Infrastruktur. Welche Infrastruktur braucht denn so eine enge Zusammenarbeit noch?
Also ein solcher Zusammenschluss wie das UCD Frankfurt-Marburg braucht zunächst mal eine zentrale Koordination. Man kann sich vorstellen, dass es allein in Frankfurt und in Marburg unzählig viele Ansprechpartner gibt für Verschiedenes, die sich aber erstmal kennenlernen müssen und eine gute Arbeitsebene finden müssen. Und das ist ein großer Koordinationsaufwand. Daneben gibt es natürlich zentrale Infrastruktur, die für das organisatorische Rückgrat eines UCD Frankfurt-Marburg darstellen. Und dazu gehört unter anderem eine Biobank. Das heißt also, dass man Biomaterialien nutzt für die Patientenversorgung, aber auch für wissenschaftliche Arbeiten. Das zweite ist klinische Daten, dass die gesammelt werden. Wir nennen das Tumordokumentation, dass man mehr erfährt über die Art und Weise, wie Patienten an den beiden Standorten eigentlich behandelt werden, dass man das strukturiert erfasst und das unter Einhaltung des Datenschutzes auch nutzen kann, um darüber Erkenntnisse zu gewinnen. Das dritte ist sicherlich die klinische Studieninfrastruktur. So klinische Studien organisieren sich leider nicht von allein, sondern müssen aktiviert werden, müssen unterhalten werden, müssen beworben werden, müssen bekannt gemacht werden. Patienten müssen rekrutiert werden. Dafür gibt es spezialisierte Mitarbeiter, die Tag ein, Tag aus nichts anderes machen, als Patienten in klinischen Studien genau richtig nach den Vorgaben zu betreuen und zu behandeln. Und das sind jetzt mal drei wichtige Infrastrukturmerkmale eines Zusammenschlusses, die wichtig sind für die Zusammenarbeit. Aber es gibt noch weitere.
Welche Rolle spielt da die Digitalisierung?
Digitalisierung spielt eine ganz große Rolle, natürlich. Ja. Gerade in der Pandemie haben wir gemerkt, dass die Zusammenarbeit besonders dann gut funktioniert, wenn unsere digitalen Voraussetzungen gut vorbereitet sind. Und diese ganzen Harmonisierungsprozesse zwischen zwei Standorten, die ja durchaus unterschiedlich mal gestartet sind, das zusammenzuführen, da ist das Zauberwort immer, dass man diese Harmonisierung auf digitalen Wege hinkriegen muss. Denn wir können nicht Papier von A nach B transportieren, sondern wir können das im Grunde nur, indem wir ähnliche auf digitalen Wege gut vernetzt sind. Aber Thomas, du willst was anfügen?
Ja, also ich denke, das kann man an Beispielen sagen. Zum Beispiel gibt es ja eine große Biomaterialbank in Frankfurt, eine große in Marburg. Und das sind jetzt so Kerninfrastrukturen, die miteinander im Austausch stehen, wo es einfach notwendig ist, dass Informationen, was ist für Material in Frankfurt, was ist für Material in Marburg, wenn ich eine wissenschaftliche Fragestellung habe. Und das sind ja dann irgendwann viele Tausende von Proben. Und das ist natürlich, das gut zu dokumentieren, zu annotieren, zu pseudonymisieren, zu anonymisieren zu können, da spielt natürlich bei solchen Prozessen, das geht nicht mehr auf Papier, sage ich. Das ist eine große Rolle. Und die andere ist es, die ganzen Daten, wie es der gerade schon anklang, zusammenzuführen. Wir haben einmal die klinischen Daten in der Tumordokumentation, das melden wir ja auch ans Hessische Krebsregister, also wie war der klinische Verlauf. Dann haben wir zum Tumor die Daten, wie schaut der Tumor unter dem Mikroskop aus. Dann haben wir die ganzen genetischen Daten zu dem Tumor. Und das alles zusammenzuführen, das geht natürlich nur, sag mal, mit einer entsprechenden IT- und Software-Infrastruktur. Und das ist auch, oder müssen, sagen wir, Module geschaffen werden, dass man miteinander kommunizieren kann. Aber ganz große Rolle spielt hierbei natürlich der Datenschutz, der zu beachten ist. Und sag ich mal, da Erkenntnisse zu gewinnen bei großen Kohorten von Patienten geht nur, wenn man diese dann ordentliche digitale oder sehr gute digitale Infrastruktur aufbaut. Und da sind auch, um das im Nebensatz zu erwähnen, Frankfurt und Marburg, gibt es ja eine große Initiative vom Forschungsministerium. Beide sind wir da Mitglied. Und da sollen genau solche Dinge geschaffen werden, um miteinander wissenschaftlich kommunizieren zu können oder auch um für den individuellen Patienten Erkenntnisse zu gewinnen. Also die Integration von den verschiedenen Daten spielt natürlich eine sehr große Rolle.
Jetzt sind die Daten und der technische Aspekt natürlich das eine. Das andere sind die Mitarbeiter. Sie haben beide große Häuser. Was braucht es, um die Mitarbeiter einzubinden, und mitzunehmen auch in die neuen Projekte hinein?
Also das ist natürlich eine riesengroße kommunikative Herausforderung. An beiden Standorten arbeiten mehrere tausend Mitarbeiter und denen ist nicht immer ganz geläufig, wofür steht das UCD Frankfurt Marburg und warum ist das so wichtig. Ich glaube, zunächst mal muss man den Mehrwert, die Synergien, die dadurch entstehen, an einzelnen Beispielen gut illustrieren und das auch kommunizieren. Und da haben wir uns sehr viel Mühe gegeben in den vergangenen 2, 3 Jahren, das gut zu flankieren, indem wir gut herausgearbeitet haben, wo sind die Stärken in Frankfurt, wo sind die Stärken in Marburg und wie ergänzt man sich da? Ein wichtiger Aspekt ist ja auch, dass beides ja universitäre Einrichtungen auch sind. Da stehen die Philipps-Universität dahinter und die Goethe-Universität. Und unter unseren Mitarbeitern sind ja viele wissenschaftliche Aktive. Das sind Naturwissenschaftler, das sind wissenschaftlich aktive Ärztinnen und Ärzte und weitere Berufsgruppen. Und da helfen natürlich gemeinsame Veranstaltungen beispielsweise. Und durch diesen Austausch, durch eine solche gemeinsame Veranstaltung erfährt man mehr über das, was die anderen machen. Man lernt sich kennen, man tauscht sich aus auf technologischer Ebene, auf inhaltlicher Ebene. Und wir hoffen, dass so Zusammenarbeit, Kooperationen auf allen Ebenen aufgebaut werden. Und dieses gemeinsame Werk des UCT Frankfurt Marburg dadurch noch ganz anders Momentum gewinnt.
Wie merken denn die Patienten von der Zusammenarbeit? Oder was kommt bei denen an? Wie wirkt es auf die Patienten?
Jeder Standort hat ja diese sogenannten CCC-Strukturen. Man merkt es an den klinischen Studien, die teilweise nur an einem Standort sind. Man merkt es, dass man sagt, wir stellen sie jetzt in einem Tumorboard vor, wo die Frankfurter Kollegen sozusagen mit dabei sind. Ein Patient merkt es, wenn man gesagt hat, wir würden empfehlen, sie stellen sich für die Studie in Frankfurt vor. Also so merkt man das im Alltag oder das sind jetzt die mit den Frankfurter Kollegen abgestimmten Leitlinien. So möchte ich es mal ausdrücken.
Eines der Dinge, wie es Patienten ganz unmittelbar merken, ist, dass wir sehr bestrebt sind, die Patientenpartizipation zu verbessern. Das geht also los mit Patienteninformationen. Dafür haben wir spezialisierte Patienteninformationsreihen gestartet, die alle monatlich stattfinden und an denen Patienten aus Marburg wie auch aus Frankfurt teilnehmen können, wo beispielsweise ein Experte aus Marburg etwas vorstellt, was für Frankfurter Patienten von Relevanz ist, also Patienteninformation. Und was wir für die Zukunft uns vorstellen, ist, dass wir die Patientenbeteiligung immer mehr intensivieren hin zu einer wirklichen Kooperation mit Patienten und Patienten immer mehr auch in die Prozesse eines Comprehensive Cancer Centers wie das UCD Frankfurt Marburg integrieren. Letztlich, um Patientenbedürfnisse noch viel mehr in unseren Alltag einfließen zu lassen. Weil manchmal hat man als Arzt oder Ärztin schon ein wenig Scheuklappen vor den Augen und sieht nicht, was die echten Patientenbedürfnisse sind. Und das ist, glaube ich, eine Herausforderung für die Zukunft.
Also das bedeutet dann auch Zusammenarbeit mit Patientenorganisationen?
Oder? Das bedeutet Zusammenarbeit mit Selbsthilfegruppen, Patientenorganisationen, aber auch Patientinnen und Patienten, die eingedacht sind, zum Beispiel in die Durchführung von klinischen Studien. Das bedeutet auch, dass wir Patientinnen und Patienten noch mehr ausbilden müssen, damit sie da auch wirklich auf Augenhöhe mitreden können. Und das ist das eigentliche Ziel, dass sie ihre Patientensicht in die Errungenschaften eines Krebszentrums wie das UCD Frankfurt Marburg einbringen.
Ein Gespräch mit spannenden Einblicken in die moderne Krebsmedizin und die Arbeit im onkologischen Spitzenzentrum UCT Frankfurt Marburg. Vielen Dank an alle Beteiligten für das Engagement und für das Gespräch.